Über das heutige Gespräch freue ich mich besonders, denn ich habe meine liebe Kollegin Yvonne Keller zu Gast. Die meisten ihrer Romane sind E-Book-Bestseller und etwas gelingt ihr offenbar besonders gut, der Spannungsbogen. Ich frage mich immer, welches Geheimnis sich dahinter versteckt und das versuche ich ihr heute zu entlocken.
Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.
Mein Name ist Jana Thiem und vielleicht fragen sich jetzt einige, Yvonne Keller, da habe ich doch schon mal irgendwas gehört oder gelesen. Das kann gut sein, aber wahrscheinlicher ist es, dass ihr sie unter ihrem Pseudonym Stina Jensen kennt. Hallo Yvonne.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wie bist du zu deinem Pseudonym gekommen? Was schreibst du so und warum könnte man dich trotzdem unter deinem richtigen Namen kennen?
Ja, also zu meinem Pseudonym bin ich gekommen, weil ich unter meinem Klarnamen, also unter Yvonne Keller, Thriller geschrieben habe und habe dann Ideen gehabt für Liebesromane und wollte bei der Veröffentlichung eigentlich nur verdeutlichen, dass das jetzt ein anderes Genre ist. Und ich fand auch, dass mein Name Yvonne Keller so ein bisschen nüchterner klingt und vielleicht nicht unbedingt so nach einer Liebesromanautorin. Und deswegen habe ich dann lange Listen mit Namen geschrieben, die wo ich mir vorstellen könnte, dass ich mich damit identifizieren würde. Und irgendwann war das Stina Jensen. Und Stina Jensen war es eigentlich deswegen, weil ich mal mit einer Schwedin zusammen gewohnt habe, die Christina hieß und manche sie manchmal so ein bisschen geneckt haben und Stina zu ihr sagten. Und da sagte sie immer, Stina Jensen ist eine dänische Bäuerin. Und ich fand den Namen aber so schön, der hat sich dann irgendwie bei mir festgesetzt. Ja, und der wurde es dann. Und unter meinem richtigen Namen könnte man mich eben deswegen kennen, weil ich Thriller geschrieben habe und die habe ich bei Knauer veröffentlicht. Da habe ich aber inzwischen auch schon wieder die Rechte zurück und die veröffentliche ich jetzt nach und nach auch selber. Ja, der neueste kann ich vielleicht dazu sagen, der heißt jetzt Vater, Mutter, Kind. Und da geht es um Umzug, um eine neue Chance und um einen Albtraum, der sich daraus entwickelt.
Das klingt ja richtig spannend. Ich glaube, den habe ich auch noch nicht gelesen. Einen Thriller von dir habe ich gelesen, muss ich mal schauen. Ja, und zum heutigen Thema, dem Spannungsbogen, den ich dir entlocken will, deine Technik. Also ich bin ja ein großer Fan der Schneeflockenmethode. Das ist jetzt eine Technik zur Romanentwicklung, bei der man in 10 Schritten von der Romanidee zum fertigen Plot gelangen kann. Und der Spannungsbogen entsteht bei der Bearbeitung eben dieser Schneeflockenmethode, indem ich mich mit den Figuren identifiziere, die wichtigsten Wendepunkte herausarbeite, Konflikte einbaue, mich auf eine Erzählperspektive festlege und, falls ich eine Reihe plane, mir einen Cliffhanger ausdenke, um die Leser für das nächste Buch neugierig zu machen. Jetzt haben wir uns ja im Vorfeld schon natürlich unterhalten und du hast mir gesagt, dass du mit einer anderen Methode arbeitest. Welche ist das denn? Und ja, wie schaffst du es eben, Spannung in deine Geschichten zu bringen?
Also ich benutze die Heldenreise quasi so als Gerüst, an dem ich mich orientiere. Ich kenne jetzt die Schneeflockenmethode nicht. Ich denke aber, dass die doch ganz ähnlich funktionieren, weil im Grunde genommen geht es ja darum, die Figur, um die sich's dreht, so weit zu bringen, dass sie quasi am Boden liegt und sie nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Und sie dann eben ihre Lösung dafür findet für die Situation und dann vielleicht aus der Lösung heraus auf neue Probleme stößt. Und diese Wendepunkte, die sind in der Heldenreise natürlich auch angelegt. Eine Reise ist ja beides, die die Protagonisten dahinter sich bringen. Bei mir gibt es eben die Ausgangssituation, ne, die normale Situation, in der sich die Figur befindet und dann eben der Ruf des Abenteuers, also so wie auch eigentlich jeder Blockbuster aufgebaut ist. Ja, dann gibt es natürlich dann die Weigerung, warum sollte ich das machen, ich traue mich nicht oder was auch immer. Es gibt meistens auch einen Mentor, das kann ein Freund sein oder ein Partner oder die Oma oder wer auch immer. Und ja, so sind die in sich von der Struktur her relativ ähnlich. Aber das sollte natürlich der Leser auch überhaupt gar nicht merken, dass man das so aufgebaut hat oder dass man sich damit geholfen hat. Und bei mir ist es also so, dass ich in den einzelnen Szenen immer ganz unbedingt darauf achte, dass also jede Szene entweder eine neue Lösung bringt, also eine Erkenntnis für die Figur oder eben Informationen liefert, die sie wieder in ihren Vermutungen oder in ihren ja so Spekulationen bestärken oder die sie eben verwerfen lassen. Und am Ende der Szene wird es immer so sein oder sollte es immer so sein, dass die Figur was Neues vor sich hat oder eben sich am Boden fühlt, denkt, es gibt keinen Ausweg mehr, ja, neue Hoffnung fasst, also etwas, das den Leser auf jeden Fall dazu bringt, zu denken, oh, jetzt ist es zwar schon 22 Uhr, aber jetzt will ich doch noch mal kurz wissen, wie das da jetzt weitergeht. Also das gelingt einfach mit dieser Methode wahnsinnig gut. Und das versuche ich schon immer so zu verfolgen und die Dialoge eben auch in eine spannende Handlung einzubauen. Mhm.
Genau. Ja, ich denke, das ist schon ähnlich wie die Schneeflockenmethode und das ist schon unglaublich, wenn man am Anfang so seine Idee im Kopf hat und dann eben diese Methoden nutzt, ne, wie man dann doch Spannung aufbauen kann. Das ist schon, finde ich selber immer ganz faszinierend.
Genau. Ich finde das auch zur Kontrolle ganz hilfreich, dass wenn man sich halt zum Beispiel mal in der Szene oder in einem im Plot überhaupt ein bisschen verzettelt hat, dass man immer wieder so zurückfinden kann. Ne? Also, dass man wieder zu dem Punkt findet, wo es gut gelaufen ist und wo man dann merkt, oh, hier habe ich jetzt vielleicht ein bisschen Murks produziert. Mir geht das zumindest immer noch so. Mhm. Selbst nach über 20 Romanen, dass ich manchmal das Gefühl habe, das ist der größte Murks, den ich hier geschrieben habe. Aber ja, also man hat natürlich dann auch die Zuversicht. Man hat es ja schon ein paar Mal geschafft, also wird es auch diesmal wieder gut gehen. Also eigentlich hat man auch selber, finde ich, als Autorin bei jedem neuen Buchprojekt macht man selber auch so eine Heldenreise mit. Findest du nicht auch?
Ja, das stimmt, das stimmt.
Zwischendurch ist man am Boden und denkt, das geht hier ja gar nicht. Ja.
Also das Ende ist immer ganz toll, ne, wenn man so die letzten Sätze schreibt. Und trotzdem falle ich danach oft so, ich will nicht sagen in ein Loch, aber dann denke ich immer, wenn ich so anfange zu überarbeiten, oh Gott, wer will das denn wirklich lesen?
Ja, ganz genau. Genau so ist es. Ja, also unsere Heldenreise.
Genau, eben. Ja, jetzt hast du mir ja verraten, dass du für deine Leserinnen und Leser auch immer etwas Besonderes dir einfallen lässt. Was ist das nochmal?
Ja, also das Besondere an meiner Reihe, sage ich mal, und das ist bei jeder, bei jedem Buch gleich, dass ich in der Handlung eine Figur einführe, also eine Nebenfigur einführe, die dann in einem der nächsten Romane zur Hauptfigur wird. Ich weiß selber nie genau, wann die dran ist, weil ehrlich gesagt gibt es da auch eine Konkurrenz zwischen denen. Also die eine oder andere, die würde schon länger gerne mal dran sein. Und war dann auch schon öfter sogar in meinen Romanen Nebenfigur. Und da muss ich sie immer wieder vertrösten und sagen, nein, du bist noch nicht dran.
Das ist ja toll.
erstmal jemand anderes. Okay. Aber ich verliere die natürlich nicht aus dem Kopf. Du weißt ja, wie das ist. Man darf ja niemanden allzu lange vertrösten, sonst wird er irgendwann umgehalten. Also irgendwann kriegen die noch ihre Rolle. Genau. Aber das ist etwas, wo ich glaube, oder was mir auch die Leserinnen da zurückmelden, dass sie das total mögen. Also immer wieder zu erfahren, erstens, was ist aus denen geworden in so ein paar Sätzen?
Genau.
Oder aber, was wird wohl mit der sein? Was ist denn bei der los?
Ne? Ja. Also ja, die Rückmeldung habe ich auch.
Die lege ich dann da schon.
Genau. Ja. Die Rückmeldung habe ich auch bekommen. Also, ich weiß gar nicht. Ich glaube, als ich in der Sehnsuchtstrilogie noch was über meine Ostseeliebe Damen erzählt habe, da waren die Leser auch ganz, ach, die hat jetzt ein Kind bekommen, das ist ja toll.
Ja, genau. Ja, aber man darf das natürlich dann auch nicht vergessen, ne, als Autor, dass die jetzt ein Kind hat.
Ja, das stimmt.
Das finde ich, je mehr Romane das sind, umso herausfordernder, dass man das alles auch noch im Blick behält.
Wie machst du das? Schreibst du dir das? Hast du einen großen Plan irgendwo, wo alle Figuren stehen?
Nicht, leider. Nein, ich muss es gestehen, das ist mein großes Manko. Ja. Ich bin immer dann tatsächlich, also ich habe schon x-mal meine eigenen Romane durchsucht nach solchen Informationen. Mhm. Weil ich dann auch nicht mehr weiß, mein Gott, hat die eigentlich noch ihre Mutter?
Ja, oder? Wie alt ist der jetzt nochmal mittlerweile?
Und dann suche ich das und ich hoffe auch immer, dass ich das alles richtig mache, dass mir nicht mal irgendwann ein riesiger Fauxpas passiert. Aber weißt du, selbst irgendein großer Autor, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, der hat mal einen Roman geschrieben, an dem hat seine Hauptfigur keine Beine mehr und in einer Szene wärmt der gute Mann sich die Füße am Feuer. Von daher
wären wir dann in guter Gesellschaft.
Ja.
Ja, vorhin hatte ich schon die Erzählperspektive erwähnt. Meinst du, dass das für den Spannungsbogen eine Rolle spielt? Also ich schreibe ja meine Romane immer in der personalen Perspektive, also in der Er-Sie-Form. Interessanterweise schreibe ich meine Kurzgeschichten gerne als Ich-Erzähler, weil ich das Gefühl habe, mich mit dem Protagonisten noch mehr identifizieren zu können oder eben auch die Distanz zum Leser geringer zu halten. Das heißt, der Leser, die Leser erleben das Geschehene unmittelbar.
Ja, also bei mir ist das genreabhängig. Die Liebesromane sind bei mir alle in der Ich-Perspektive. Einfach tatsächlich, weil ich dann ja viel näher dran bin, weil die immer ihre ganz persönliche Story erzählen. Oftmals reden sie sogar ganz kurz sozusagen mit dem Leser. Also das ist unvermeidbar für mich bei den Liebesromanen. Die Thriller aber und die Krimis, die schreibe ich in der dritten Person. Weil also erstens sind da auch meistens mehrere Erzählperspektiven einfach drin. Und da wäre das jetzt für mich, obwohl ich das auch schon gemacht habe, aber nicht ganz so flüssig, wenn ich da nur einer die Ich-Perspektive gebe und der anderen die dritte Person. Deswegen bin ich da meistens eben bei allen in der dritten Person. Das hat sich so für mich eigentlich ergeben. Würde ich auch in Zukunft so machen. Aber bei den Liebesromanen mache ich so. Und immer, allerdings immer im Präteritum. Also ich mag nicht die Gegenwartsform. Deswegen mache ich eigentlich immer so.
Ja, ich denke, für unsere ZuhörerInnen ist das, ich denke, das ist, soll man ausprobieren, oder? Wie es einem liegt.
Also ich empfehle immer Anfängerinnen, weil ich mache ja auch manchmal Mentoring, zum Beispiel für die mörderischen Schwestern, mache ich auch gerade wieder. Und wenn ich merke, dass meine Mentees da Probleme haben, Zugang zu ihren Figuren zu finden, dann bitte ich die ganz gerne, quasi wie bei so einem Polizeiverhör, in der Ich-Person die Geschichte mal kurz zu erzählen. Also als wenn so ein Kommissar gegenüber sitzt und sagt, jetzt sagen Sie doch mal, was an diesem Tag passiert ist oder sowas. Und dann müssen die das erzählen, also in der Ich-Perspektive. Und dadurch kriegen die dann erstmal so ein bisschen Zugang zu ihrer Figur.
So, jetzt haben wir doch schon einiges besprochen. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass es eben verschiedene Wege gibt, einem Roman die besondere Spannung zu verleihen. Allerdings folgen sie alle einem bestimmten Muster. Eben wie wir vorhin schon hatten, nach dem Ruf des Abenteuers erlebt die Hauptfigur einige Höhen und Tiefen, bekommt vielleicht Unterstützung, besteht die Prüfung und kehrt hoffentlich siegreich zurück. Das ist die Kurzform. Was ich interessant finde, ist, dass folgt eine Geschichte nicht diesem Muster, verwirrt das die Leser. Was meinst du?
Ja, ich finde das absolut auch. Es gibt natürlich zahlreiche solcher Geschichten, ne, wo man das Gefühl hat,
das stimmt was nicht.
Also wenn es jetzt ein fiktiver Stoff ist, ne, ich rede jetzt nicht von auch erzählten Erlebnissen, so, sondern von fiktiven Geschichten. Ich kann eigentlich auch mal zwei Beispiele nennen. Ich weiß nicht, ob du kennst Die Wahrheit über Marie von Jean-Philippe Toussaint. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Roman. Aber man fragt sich die ganze Zeit, wohin das denn bloß alles führen soll. Weil man erkennt eigentlich keine Struktur. Man weiß nicht, was der da eigentlich für eine Geschichte erzählt. Also was der Hintergrund ist, dass man jetzt eigentlich wissen müsste, wieso dem das alles passiert ist. Weil normalerweise hat ja eine Figur am Anfang einer Geschichte ein Ziel. Oder man erfährt zumindest in den ersten Seiten oder Kapiteln von diesem Ziel. Und bei diesem Buch gibt es das nicht. Es gibt es nicht. Und ich also wurde sehr ungeduldig in diesem Buch, weil ich nicht wusste, wohin das alles soll. Und in der letzten Zeile klärt sich das auf, des Buchs. Und dadurch fand ich das Buch wirklich genial. Also fand es dann im Nachhinein auch sehr, sehr lesenswert oder lohnenswert, dass ich es zu Ende gelesen habe. Und das Letzte, was ich da gelesen habe, ist 7 Richtige von Volker Jag. Mhm. Da ist es genauso. Und erst am Ende versteht man, warum der eigentlich diese ganze Geschichte erzählt hat.
Ja, das ist wirklich spannend.
Aber schau, das ist trotzdem, denen ist es ja beiden gelungen, durch ihre Sprache und durch die Figuren, wie die eben sind, das so interessant zu machen, dass man trotzdem dran geblieben ist, obwohl man nie mit der Figur irgendein Ziel verfolgt hat, kein einziges Mal.
Ja, das ist schon interessant.
Aber das ist hohe Erzählkunst und ich traue es mir jetzt so nicht zu, weil wahrscheinlich würde ich mich vollkommen verhaspeln.
Ja, nee, ich fühle mich ehrlich gesagt auch sicherer, wenn ich meine Heldenreise habe und selbst weiß, wohin das Ganze führt, ne?
Ja, genau.
Wer mehr zu diesem Thema wissen möchte, für den setzen wir natürlich einige Links, wie immer, in die Beschreibung der Podcast-Folge. So, zum Schluss, liebe Yvonne, was erwartet uns denn in diesem Jahr von dir?
Ich schreibe gerade am 8. Teil meiner Inselfarbenreihe, diese Geschichte, die spielt wieder auf Langeoog. In Langeoog war ich in Teil 1 mit Svea und mich hat es sehr interessiert, wie das mit Svea weitergeht oder was ihr inzwischen alles so geschehen ist. Und ich habe jetzt ungefähr die Hälfte beschrieben und ich kann jetzt schon sagen, also weder Svea noch ich konnten ahnen, dass da noch alles auf sie zukommt.
Das klingt ja spannend.
Ja, und ich hoffe, dass den Leserinnen das auch wieder sehr, sehr gut gefallen wird. Ja,
ja.
Und ich habe auch schon die Hälfte geschrieben von dem nächsten Levke Söhnkamp-Krimi.
Ach was.
Also der wird irgendwann in diesem Jahr, hoffe ich, dann auch noch kommen. Mhm. Ja, und dann ist wieder Weihnachten, du weißt, ich schreibe
auch immer Weihnachtsromane. Ja, genau, deine tollen Weihnachtsromane.
Drei wird es bestimmt noch geben.
Ja, toll. Und kannst du uns schon die Farbe verraten oder ist das noch geheim?
Das ist noch geheim.
Ah, okay, dann lassen wir uns gerne überraschen. So, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns in den Kommentaren eure Erfahrung mit dem Thema Spannungsbogen erzählen. Mit welcher Methode arbeitet ihr am liebsten? Gerne könnt ihr uns natürlich auch Fragen stellen. Wir freuen uns auf einen regen Austausch. Ja, vielen Dank, liebe Yvonne, dass du dir Zeit für uns und unsere Zuhörerinnen genommen hast. Und
ich danke dir, dass du dir Zeit für mich genommen hast.
Sehr
schön.
Hat
mir sehr viel Spaß
gemacht.
Ja,
mir auch.
Dankeschön.
Immer wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht hören wir uns ja zu dem einen oder anderen Thema nochmal wieder bei deinem Erfahrungsschatz. Ja, wäre sehr schön. Also, lieben Dank und bis bald.
Sehr gerne. Danke.
Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen.